So, Freunde, heute gibt es einen neuen SEO-Driven Roundtable und zwar eine Special Edition. Wir haben die Jolle an Bord und da Jolle bei Clubhouse, nämlich dem Björn vom SEOpresso Podcast und mir gleichzeitig aufgefallen ist, haben wir gesagt, wir machen einfach diesen Podcast mal zusammen und interviewen die Jolle, die sich hier bei Clubhouse bei verschiedenen SEO-Talks eingebracht hat. Und das Thema, was ich am spannendsten fand, war Gender-SEO. Also wie gender-biased ist eigentlich Google? Welche Probleme gibt es vielleicht aus der einen oder anderen Perspektive?
Neues Jahr, neue Kamera.
Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird.
Fünf Dinge, die SEOs verschweigen.
Du bist jetzt eine URL-Legende.
Immer Ihnen zuhören, ist immer interessant.
Darauf wollen wir später eingehen, aber erstmal herzlich willkommen, Jolle und Björn.
Hallo, grüß euch.
So, Jolle, wir beide kennen uns ja im Prinzip wirklich noch gar nicht. Wir haben uns tatsächlich über Clubhouse kennengelernt. Das ist ja jetzt so dieses neue Phänomen, ist jetzt auch geführt in jedem meiner Videos irgendwie so ein bisschen drin. Die Android-Nutzer sind schon ziemlich angenervt. Erzähl doch mal erstmal, wie bist du auf Clubhouse gekommen und wieso hast du dich da aktiv gemeldet? Wo hattest du irgendwie den Drang, da irgendwie was mitzumachen?
Ja, grüß euch. Clubhouse, eine Freundin hat mich eingeladen. Ich hatte mich vorher noch gar nicht großartig damit beschäftigt, obwohl, stimmt gar nicht, Kevin Indig habe ich so auf Twitter bemerkt, dass er da schon einige Runden gemacht hat, habe dann versucht, mich anzumelden, dann gesehen, invite only und habe das Ding wieder zugemacht und vergessen. Dann wurde ich aber eingeladen und bin dann beigetreten. Und ich glaube, wenn man die App mir gepitcht hätte, hätte ich gesagt, okay, ich höre nicht mal Audio- und Sprachnachrichten irgendwie ab. Ist überhaupt nicht mein Fall. Und ja, dann habe ich mir das angehört. Da waren ein paar coole Runden dabei. Und dann hatte ich so diesen Effekt. Kennt ihr das, wenn man einen Podcast hört und so denkt, so, Moment mal, das stimmt doch so nicht. Oder da fällt mir auch noch was ein. Und dann hat Clubhouse halt dieses geile Feature, dass man einfach seine Hand heben kann und sagen, Moment mal, ich würde gerne was einbringen. Und jetzt werde ich schon verlacht irgendwie. Also meine Freunde und Freundinnen mit Android hassen mich und sagen, ich möge bitte aufhören, davon zu sprechen und meine Klappe halten. Und werde auch spaßhaft als Handraisin, also als Handrosine bezeichnet, weil ich halt immer irgendwie auf die Bühne presche. Und ja, das fehlende Feature ist, dass man sich selber nicht wieder runternehmen kann. Ich will da eigentlich gar nicht so viel oben rumhängen. Hat mich dann auch mal eine Woche zurückgenommen, weil ich dachte echt, das wird schon so ein Peter Altmaier in den Talkshows, so Best of 2021 meistgesehenen Gäste und Clubhouse-Stages, da muss ich unbedingt wieder runter. Aber so kam das ja, einfach zugehört, reingeschaltet, spannend gefunden und dann selber gemeldet zu Themen, die mich irgendwie angesprochen haben.
Björn, was hat dich auf Clubhouse gebracht?
Es gibt doch das Feature, dass man sich wieder zurück ins Publikum setzen kann.
Ja, sozusagen. Das hatte ich einmal gefunden. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie einstellen kann. Vielleicht habe ich es auch einfach, bin ich zu dämlich, das zu finden.
Ja, ich glaube, man muss sich selbst aufs Gesicht tippen und dann ist das unten ein bisschen weiter versteckt. Ja. Genau. Also, was hat dich zu Clubhouse gebracht?
TechCrunch. Ich lag abends im Bett, habe noch einen Artikel gelesen von TechCrunch und da hat TechCrunch über Clubhouse geschrieben. Und dann dachte ich so, oh, ist ja voll geil. Gerade für uns Online-Marketern fällt ja sowieso jede Konferenz aus. Und dann habe ich gedacht, ist ja geil, ist, wenn das so, wie sie das beschreiben, dass es irgendwie eine Audio-App ist, man kann räumen und sich dann irgendwie austauschen, ist ja genau das, was wir ja auf Konferenzen auch immer machen. Und dann habe ich, witzigerweise habe ich mich angemeldet, ich habe die App runtergeladen, habe mich angemeldet und man konnte sich anmelden und dann haben die gesagt, sie schreiben einem, wenn sie dann einen reinlassen würden. Und dann habe ich nächsten Tag, hat mich jemand wohl auf der Wishlist reingelassen. Also ich brauchte keine Einladung, außer die, dass mich halt jemand von der Wunschliste sozusagen reingeholt hat. Und so bin ich da rein. Und dann habe ich die erste Woche, wie jeder, fand das total faszinierend, aber mittlerweile nervt es mich auch total. Vor allen Dingen, normal Social Media kannst du ja eine App aufmachen und sagst, gut, jetzt gucke ich mir mal 5 Minuten den Instagram-Feed an und dann bin ich da wieder raus. In diesen Gesprächen bist du ja teilweise 2 Stunden gefangen und kommst da nicht mehr raus. Und jetzt fangen die Leute schon an, die mich einladen, fangen schon an, mir Kalender-Invites zu schicken, weil sonst kommen ja immer 1000 Sachen
durch.
Ja, du auch, genau. Und teilweise sind die Sessions dann ja auch in der Zeit, wo ich habe drei Kinder, wo ich hier noch Abendessen und Bettessen machen muss und so. Deswegen bin ich so schon mittlerweile auf dem Stand, wo es nicht so wirklich reinpasst in meinen Alltag, sondern ich würde mir gerne selber aussuchen, wann ich da reinkomme. Und das sind dann auch meist richtig gute Sessions, wenn man dann mal Zeit hat, sich reinhört, wenn die Amis dann schon wach sind, habe ich schon echt coole Sessions miterlebt.
Na, für mich fühlt es sich so ein bisschen an wie die virtuelle Campix gerade, ne? Also es ist ja auch so ein bisschen die Zeit des Jahres jetzt, wo die Konferenzen starten, wo auch die SEO Campix gewesen wäre und so weiter. Und ich weiß nicht, was da in dieser Odyssee abgeht, aber ich habe das Gefühl, die SEO Campix findet gerade auf Clubhouse statt. Es ist genauso wie bei der SEO Campix, ne? Die ersten zwei Tage den ersten Tag mit den Leuten da rumhängen ist immer ganz cool, aber am Ende des zweiten Tages ist man auch schon ein bisschen genervt. Und so ist es bei Clubhouse auch. Ich bin jetzt, glaube ich, 2 Wochen dort und ich habe auch erstmal wieder alle Benachrichtigungen deaktiviert und so weiter und ziehe da jetzt meinen Schuh durch und guck ab und zu mal rein, wirklich, wenn ich abends mal irgendwie so rumdödel, dass ich mal hier und da reinhöre, aber bei mir ist auch leider oft so, dass das natürlich oft von Bekannten ist von mir, die mich dann auch super sofort auf die Bühne holen und irgendwie dazu drängen, irgendwas zu sagen, in Anführungszeichen. Also so einfach nur zuhören ist schwierig. Ja.
Ich glaube, das ist jetzt mal unabhängig vom Online-Marketing, wir sind ja sowieso eher chatty people sozusagen, aber ich glaube, unabhängig davon kann das schon eine große gesellschaftliche Auswirkung haben, weil du musst ja mal an die Leute denken, die eine psychische Krankheit zum Beispiel haben, die ja immer eigentlich mit jemandem reden müssen oder die Verlust erlitten hatten durch Todesfall oder die eine seltene Krankheit haben oder was auch immer, so Dinge, die im Leben einfach besprochen werden müssen, damit man das rauslassen muss und wo du ja auch Leute finden musst, die Ähnliches haben, damit du dich einfach austauschen kannst. Und ich glaube, dafür ist es auch eine extrem gute Möglichkeit, sich nicht irgendwie den Frust reinzufressen, sondern sich in so Gruppen zu treffen und da die Erfahrungen auszutauschen. Also ich glaube, es kann schon noch gesellschaftlich einen ganz großen Effekt haben.
Ja, für die SEO-Branche fühlt es sich auch immer wie eine Selbsthilfegruppe an. Ja. Aber genug zu Clubhouse, soll gar nicht so viel hier einnehmen wieder. Zumindest haben wir uns darüber kennengelernt. Insofern ist es was Gutes. Ich habe auch schon einige Anfragen darüber und neue Kontakte. Also fürs Networking scheint es wirklich ein ganz gutes Tool zu sein. Mal sehen, wie sich das so weiterentwickelt. Aber kommen wir mal zurück zu Jolle. Ich bin hier gerade auf deinem LinkedIn-Profil. Du bist ja gerade bei der Sabio GmbH, hast an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert. Erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zu SEO gekommen?
Ich kann es mal ganz grob clustern. Also ich komme eigentlich aus Potsdam, bin dann zum Studieren nach München gegangen und habe da eigentlich immer schon so Online-Redaktions-Nebenjobs gehabt und gemacht. Und bin dann zum Ende meines Studiums auch, war ich dann bei der Portal München GmbH, also das ist von München.de quasi, die Webseite dazu. Und die hatten eigentlich ein ganz cooles SEO-Team. Und da war ich einfach in der Online-Redaktion und habe eigentlich schon während des Studiums einfach so, ja gut, war eine andere Zeit irgendwie, ich glaube Ende der Nullerjahre ging das los, dass ich da gearbeitet habe. Und da waren halt einfach auch Techies am Start, die dann schon ein bisschen erklärt haben, ne, hier, das war noch eine Zeit, wo man irgendwie ein Keyword pro Seite machen sollte, also von der Art zu texten noch eine unschöne Zeit, aber trotzdem generell mich einfach mit SEO in Verbindung gebracht. Und dann hatte ich auch so eine Geisteswissenschaftlerin natürlich so einen kritischen, hä, was, wir machen es jetzt Google-Recht und das ist dann irgendwie das große Ding. Fand das einerseits so ein bisschen widerlich und auf der anderen Seite hat es mich aber total fasziniert und das bin ich eigentlich nie wieder losgeworden. Also da bin ich eingestiegen und habe dann mich 2013 selbstständig gemacht. Also eigentlich nach meinem ersten festen Job nach dem Studium, nach ein paar Jahren direkt selbstständig und habe dann so kleine Kanzleien, Praxen, Coaches mit deren Webseiten betreut. Und da war halt auch viel SEO dabei und jetzt irgendwie gar nicht abgefahren die tollsten Case Studies oder so, sondern das waren einfach kleinere Mittelständler oder halt Leute mit einem Geschäft, die einfach eine Webseite brauchten und für die habe ich dann zum Teil die WordPress-Seiten halt selbst aufgesetzt oder halt noch mit einem Kumpel zusammen, dass der die eher technisch betreut hat und ich dann eher für den Inhalt zuständig war. Ja, und da habe ich halt enorm viel gelernt. Also das war dann gar nicht reine Redaktion oder so, aber ja, also auch CSS und welche Plugins machen Sinn, da halt heftig rein recherchiert und habe diese Zeit total genossen, da so frei für mich hin, mich in die Themen einzuarbeiten, ohne dass jemand sozusagen direkt irgendwie hinter mir wacht und guckt, womit ich meine Zeit verbringe. Und dann bin ich irgendwann nach Hamburg gegangen und habe dann bei der Sabio GmbH so angefangen, so nebenher zu jobben, weil einfach hier die Projekte so ein bisschen lahm liegen. Also da war immer irgendwie stetig was, aber das hat sich nicht so entwickelt, dass es einfach safe immer die Kohle reinkam. So. Also das war einfach, da gibt es immer so Projektlücken, dann sagen die so, ja cool, machen wir, wir melden uns in einer Woche und dann sind das 7 Wochen. Und so. Und dann immer zu planen, wann man Zeit hat und wann man nicht Zeit hat. Also ich glaube, das kennen viele Solo-Selbstständige, ist einfach nicht so ganz einfach. Und dann bin ich über eine Freundin zu dieser Firma gekommen und die wurde gerade zu dem Zeitpunkt von der Serviceware SE gekauft. Und ja, dann gab es halt sozusagen über der Firma drüber auf einmal eine zentrale Marketingabteilung. Und die haben in der Zeit, als ich da so reingerauscht bin, gerade einen Systemwechsel, Relaunch mit neuer Domain und Webseiten, Technologiewechsel, 2 CMS in einem, also Typo 3 und HubSpot, um genau zu sein, gleichzeitig eingeführt von diversen WordPress-Installationen, die sie sonst so hatten. Und diese Firma besitzt halt noch ein paar weitere Firmen und das wächst gerade so alles zusammen und alle Einzelnen hatten so ihre eigenen, Drupal war auch dabei oder ist zum Teil immer noch einfach so ein riesen Verhau an unterschiedlichen Domains. Und ich war eigentlich in einer ganz anderen Abteilung und habe dann immer mal gesagt, naja, wie sieht's denn hier aus und so. Und dann rückte dieser Relaunch immer näher und dann hieß es so, ach Jolle, die kann auch texten, die kann man hier brauchen, wir müssen noch Content aufbauen und so. Und dann habe ich halt permanent auch technische Fragen gestellt und wie das jetzt mit den Redirects passiert und ob das schon eingeplant ist und wann welche Domain abgeschaltet wird. Und dann war das da so ähnlich wie vor vielen Jahren bei München.de schon, dass ich sozusagen aus dieser reinen Content-Text-Nische einfach übergeschwappt bin in technischere Themen. Also ich würde immer noch nicht behaupten, dass ich ein technischer SEO bin oder Technical SEO mein Steckenpferd ist, aber so ein bisschen dieser Generalistenblick, was gehört da alles dazu, woran muss man denken, wenn man Content irgendwie in CMS einpflegt, das hat sich da halt irgendwie ganz gut bemerkbar gemacht. Da war einfach so viel zu tun, dass ich mir dachte, okay, jetzt parallel noch Akquise betreiben und meine anderen Kunden glücklich machen, das hat immer genau so dafür gereicht, dass ich quasi alle E-Mails durchlesen und bei den Meetings erscheinen konnte, aber wenn man dann irgendwie arbeiten möchte und zupacken möchte, dass dann eigentlich so ein bisschen die Zeit ausgelaufen ist und dann bin ich vor einem Jahr Vollzeit da rein und dachte, okay, wenn, dann machen wir es richtig und genau, bin jetzt ein Jahr dabei als Inhouse-SEO.
Cool, ja, da bist ja, hast ja einen guten Ritt hinter dir. Viele klassische SEO-Probleme, wir haben ja kurz vorher gesprochen, hast du hier auch schon mal angesprochen, so Duplicate-Content, die immer wieder großen Bilder, eher das Texten aus der PR-Brille. Wenn du das so mal resümieren würdest, was würdest du denn sagen, was sind so die größten Herausforderungen, die so kleine und mittelständische Unternehmen im SEO haben und wo liegen vielleicht so die größten Hebel aus deiner Sicht oder was waren so die üblichen ersten Dinge, die du da angepackt hast?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich jetzt von diesem Konzern, sage ich jetzt mal, zu diesen kleineren Seiten, aber ein paar Parallelen gibt es schon. Also einmal natürlich dieser Unternehmenssprech, so wir gehen heraus in die Welt mit unseren Themen oder das finde ich wichtig oder wir sind jetzt börsennotiert, das wird eine große Story. Also das ist natürlich auch ein super Aufhänger, aber dass jetzt niemand sucht nach irgendwie ITSM-Tool von börsennotierten Unternehmen oder sowas. Also diese Sicht ist dann halt manchmal nicht so vorhanden. Und ansonsten gibt es halt, ja, also gerade in den letzten Jahren ganz häufig einfach dieses Thema tolle Themes bei WordPress, große Bilder und so. Das sieht dann sozusagen in den Vorschauen immer schön aus. Aber gibt es dann das Content-Format gar nicht. Also was weiß ich, die Kanzlei hat zwar vielleicht einmal ein Fotoshooting gemacht und hat da schöne Bilder bekommen, aber das ist nichts, womit man jetzt irgendwie permanent neuen Content irgendwie füttern könnte, ohne auf Stockmaterial auszuweichen. Oder die Themes sehen halt auch nur so toll aus, wenn man einmal ein Rezept gemacht hat, einmal eine Fotogalerie und einmal einen tollen Blogpost und das dann sozusagen so auf der Homepage dann so zusammen verschachtelt, dass man aber, wenn man einfach 3 Blogposts hat, dass das dann ganz anders aussieht und man bestimmte Content-Formate braucht. So, ne, diese Verschränkungen, was brauche ich da eigentlich? Und ja, so ganz häufig auch die Basic-Fragen, ne? Wer bin ich, was biete ich an, warum sollte man mir vertrauen, warum sollte ich vielleicht auch mit dem Bild nach vorne gehen, dass man Menschen sieht, damit man sieht, ah, okay, die gibt es wirklich und die sehen ja ganz nett aus und denen würde ich mein Geld auch im Internet überweisen. Solche Themen. Ne?
Eins, worüber man da immer stolpert, sind ja auch PDFs, würde ich sagen. Björn, bei wie vielen Audits siehst du so PDF-Monster?
Ich weiß von einem Audit von einer bestimmten Firma, wo 90% der wichtigsten Inhalte alle in PDF drin waren. Und zwar ging es da um eine Wirtschaftsprüfungsfirma. Und die machen ja relativ viel Studien und evaluieren ja bestimmte Cases und den ganzen Inhalt verpacken sie in PDF-Dokumenten, um das dann für Executives und was weiß ich halt downloadbar zu machen, ausdruckbar zu machen und damit die sich das ankreuzen und durchlesen können. Die Landingpages, auf denen die PDFs sind, waren sehr spärlich mit Content und nicht wirklich mit den Insights, die eigentlich in diesen PDFs drin stecken, versehen. Wie gesagt, es waren fast 90% der wichtigsten Inhalte alle auf PDF und wir haben damals auch die Empfehlung gegeben, zumindest eine Summary des Ganzen auf die Landingpage mitzupacken, damit man die wichtigsten Key-Elemente der Studie und Aussagen auf der Landingpage einfach hat. Aber das war mal so das Derbste, was ich gesehen habe.
Ja, wir haben einen so einen Fall, ist eine Apotheke, die haben halt diese ganzen Beipackzettel, ne? Und dann halt zu hunderttausenden Produkten und PZNs. Und diese Beipackzettel, die hat natürlich dann auch wieder jede andere Apotheke und dann laufen die über irgendwelche komischen CDNs an, die nicht rankommen und so. Also PDFs sind auf jeden Fall immer eine Freude. Und gerade so habe ich den Eindruck, viele so mittelständische Unternehmen oder auch so industrielle Unternehmen sind da auch noch sehr stark so mit diesen PDFs, mit Spezifikationen oder eben irgendwelche Case Studies oder Fallstudien unterwegs. Gibt hier einen ganz schönen Artikel, den kann ich nochmal kurz teilen. Sekunde. 6 Reasons you should stop using PDF for business content. Der ist mir per LinkedIn auch über den Weg gelaufen und ja, da sind natürlich diese klassischen Probleme, ne? PDFs sind halt nicht mobile-friendly, gerade Google stellt ja jetzt auch noch auf Mobile-Index komplett um, also mobile-first quasi lässt sich mit PDF schwer umsetzen, kennt man auch selbst, wenn man am Handy hängt und sich versucht, durch so ein PDF zu dingsen, ist auch eine ganz schöne GIF-Grafik hier. Dann hat man halt diese verschiedenen Steps, ne? Wie du schon gesagt hast, wenn auf der Seite nichts anderes drauf ist als diese Download-Links, bringt es einen nicht weiter und natürlich auch fürs Marketing relativ viele Probleme, man kann es nicht vernünftig tracken, die Sachen sind irgendwie statisch und zirkulieren dann im Netz, man kriegt die gegebenenfalls nicht mehr weg, man kann sozusagen die Verteilung im Netz auch gar nicht richtig steuern. Fand ich nochmal eine ganz schöne Zusammenfassung, wenn man da wieder mit Kunden diskutieren muss, die unbedingt alles als PDF haben wollen.
Also zum Teil ist das auch gar nicht so leicht, dann je nach CMS, die Redirects zum Beispiel, wenn sich an dem PDF mal was ändert, ist halt schwer, die URL zu behalten. Du willst ja auch zum Teil, dass das nicht irgendwo im Cache noch liegt. Und dann hast du halt diese Dokumente, willst ja aber auch keine 404-Fehler haben. Und ja, nicht jedes CMS bietet das jetzt so praktisch an, dass man im redaktionellen Alltag dann mal eben den Link austauschen kann oder einfach diese Datei neu uploaden. Dann sind zum Teil die PDFs indiziert und auch auffindbar, obwohl das vielleicht eigentlich gated Content sein soll, für den man eigentlich die E-Mail-Adresse einsammeln möchte und so. Also das finde ich auch, was Björn angesprochen hat, natürlich tricky, ne? Die Balance zu finden zwischen das bietet schon mal viel auf der Landingpage an, sodass es auch zu dem Thema gesucht und gefunden wird, ohne jetzt alle Insights zu verraten, die man vielleicht ja doch tatsächlich gated behalten möchte. Das war jetzt bei diesen ganz kleinen Unternehmen aber häufig nicht das Problem. Aber es ist schon ein Thema, wenn du so ein vertriebsgetriebener Verein irgendwie bist, wo halt viel auf Messen passiert und Handout und der Sales-Kollege hat schon mal die Präse und so. Und da wird eben sehr viel mit so PDF-Dokumenten hantiert. Und das sind ja eigentlich alles tolle Inhalte, die man halt auch, also gerade von den Sales-Kollegen und Kolleginnen, die halt wissen, wie man dann im Kundengespräch überzeugt. Da ist dann schon immer die Frage, wie kriege ich jetzt das Wissen in die Redaktion? Welche Argumente haben denn gezogen? Was erklärt ihr denn immer? Oder was sind die typischen Rückfragen? Ne? Worauf kommt ihr dann mit welchem Argument dann zurück? Das einzusammeln, obwohl sehr viel Wissen dann im Unternehmen eigentlich vorhanden ist und da super Leute auch sind, das finde ich im Alltag total schwierig. Ne? also nicht, dass sie nicht mit uns sprechen würden, aber das alles einzutüten, wer hat wann Zeit, man muss ja sozusagen schon bei der Recherche auch schon ein bisschen wenigstens auf dem richtigen Pfad unterwegs sein, um mit Themenvorschlägen zu kommen, wozu dann wiederum die Kollegen auch viel sagen können, sagen möchten oder sagen, was sie da so beisteuern. Also das zusammenzubringen ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber total lohnenswert.
Björn, wenn du irgendwas zu ergänzen hast oder so, grätsch ruhig immer rein, ne?
Du hast ja gesagt, Balance zu halten. Ich glaube, dass ja ein PDF auch ein Qualitätsmerkmal sein kann für eine Landingpage. Also wenn du jetzt so ein anderes hast von einem bestimmten Thema, was sich aber über 100 Seiten eigentlich erstreckt, weil es ein sehr komplexes Thema ist, dann eine PDF zu haben, die irgendwie das E-Book verweist oder wie auch immer, kann ja auch für Google ein gutes Qualitätssignal sein. Weil ich habe auch irgendwo mal, ich habe jetzt keine Tests damit gemacht, aber ich habe auch irgendwo mal einen ganz interessanten Artikel gelesen, dass halt für so Inhalte, die halt eher in einem Buch passen, halt PDFs so eigentlich ganz gut sind, um da eine bestimmte Qualität noch mit zu suggerieren. Oder nicht zu suggerieren, ist ja eine gute Qualität, aber genau, die Balance zu finden, die Inhalte dann wirklich auch in einer Summary auf eine Landingpage zu packen, zuzüglich dem PDF oder E-Book-Download, das wäre sowas.
Finde ich auch spannend. Vielleicht nochmal ein ganz kleiner Exkurs, weil wir jetzt gerade hier einen Podcast machen und auch gerade zwei Podcaster da haben. Es gab gerade auch wieder auf Clubhouse eine Diskussion, wie verarzte ich denn jetzt meine Podcasts für SEO? Und da finde ich, ist es genau ähnlich zu betrachten, weil im Prinzip jetzt sozusagen das einzelne Transkript oder die Shownotes, wie man sie in den ganzen Podcast-Apps teilt, jetzt auch noch in WordPress zu importieren, vielleicht sogar automatisiert über RSS, ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Aber wenn man eben sich überlegt, okay, was sind die Key Takeaways, was ist irgendwie das übergeordnete Thema von der Podcast-Episode gewesen, dazu eben einen kurzen Blogbeitrag oder eine kurze Landingpage baut und dann auf das komplette Gespräch verweist, das wäre für mich die richtige Art und Weise, das umzusetzen. Und da sehe ich auch ganz viele, die eben auch aus unserem Bereich das natürlich auch technisch ganz cool finden, ihr WordPress auch als Blog, als Podcast-Hosting zu missbrauchen. Und dann aber eher wieder so technisch geprägten Schrott-Content quasi, Duplicate-Content produzieren, anstatt wirklich dann sich die Mühe zu machen und das alles sinnvoll aufzubereiten.
Ich bin ja der Meinung, dass so ein Podcast zu hosten auf der eigenen Seite ist eigentlich totaler Blödsinn. Also man kann natürlich darauf hinweisen, dass man einen Podcast hat, aber wenn jemand gezielt nach SEOpresso oder dem SEO Roundtable Podcast guckt, dann weiß der ja schon, der will hin zu Spotify, Apple Music oder findet den ja sogar bei Google schon. Der will ja nicht auf einer Webseite landen und dann sich durch den Summary lesen und dann auf Start drücken, sondern der will halt den Podcast hören. Und deswegen, ich glaube, diesen Aufwand zu machen, das immer auf den WordPress-Blog mitzupacken, auf eine Webseite zu packen, dann irgendwie noch Transcriptions zu machen, die dann sowieso teilweise richtig scheiße aussehen und einfach nur Block von Text sind, da musst du dann ja auch wieder Zeit investieren, um das Ganze zu strukturieren manuell und so weiter. Und am Ende des Tages will derjenige nur den Podcast hören, der will ja nichts lesen, das ist ja seine Intention.
Von daher, ich bin kein großer Freund davon, dass du... Also wenn ich Podcast höre, dann geht es mir total oft so, dass ich denke, okay, klingt spannend, welcher Artikel oder wie schreibt sich der Buchautor oder sowas? Und das ist jetzt auch nicht immer gegeben, dass, also sagen wir mal so, wenn überhaupt Shownotes dann da sind, bin ich mega dankbar, finde ich cool. Aber auch manchmal gibt es da auch so Hiccups, dass das zwar heißt, okay, findet ihr alles in den Shownotes, aber die werden dann irgendwie in dem Podcatcher dann doch nicht angezeigt oder so. Dann finde ich schon cool, wenn es sozusagen irgendwie eine Heimat für diese Episode gibt, wo ich dann das irgendwie googeln kann, okay, der und der Podcast war es und der Gast oder so war da, wo ich das dann finde. Und ich würde aber jetzt auch sagen...
das hast du ja in der Beschreibung meistens drin.
Ja, genau. Podcast. Also erstmal sozusagen auf jeden Fall Pluspunkt, wenn man sowas überhaupt hat. Und klar, also das ganze Transkript ist natürlich mega viel Arbeit. Und für so eine Sache, die sich vielleicht im Normalfall einfach so versendet, auch nicht notwendig. Aber ne, wenn du jetzt einfach so diese Standardsachen hast, wie, was weiß ich, Link zum Twitter-Account und was weiß ich, die vier... Artikel, die angesprochen wurden oder sowas, wenn man das irgendwo finden kann, dann finde ich das auf jeden Fall cool und ist für mich auch jetzt nicht notgedrungen nichts für die Website. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Mehrwert auf einer Webseite dann hat.
Ja, das Wichtige ist halt gerade, wenn man damit, da war ja auch so ein bisschen das Argument, wie kann ich jetzt quasi noch mehr Leute auf meinen Podcast aufmerksam machen, die mich jetzt noch nicht kennen. Das heißt dann sozusagen den Content verwenden des Podcasts, die Episoden, um dann darüber Traffic über SEO zu generieren. Und das funktioniert natürlich nur unter ganz besonderen Umständen, ne? Also ich meine, alleine unser Gespräch müsste man wahrscheinlich in 4 verschiedene Artikel aufteilen mit den verpassenden Keywords und Headlines, um dann wirklich auch Traffic aus den Suchmaschinen darauf zu ziehen. Jetzt einfach nur zu sagen, hier SEO-driven oder SEO-presso Folge XY mit Jolle, das wird halt ja keine Suchenden, keinen organischen Traffic generieren jetzt in dem Sinne. Ne?
Du siehst es ja schon bei Google Podcasts zum Beispiel, die haben ja ein recht schönes Analytics in Anführungszeichen, wo du siehst, aufgrund von welchen Keywords Leute auf deinen Podcast gekommen sind. Also Google indexiert ja auch Podcast, haben ja jetzt so ein eigenes Podcast-Tool, sage ich es mal, Toolkit oder was, zur Verfügung gestellt, wo man seinen Podcast anmelden kann und dann kriegt man halt so sozusagen Streaming-Daten, aber auch die Keywords, wofür dein Podcast gerankt hat und wo auf wessen Keywords basierend dann Leute deinen Podcast angehört haben. Das finde ich super cool.
Ähnlich wie die YouTube-Statistiken, ne?
Ja, da bin ich nicht so drin, aber du.
Ja, da bin ich mehr drin, ja. Aber wirklich, da ist es halt wirklich, der Key ist dann halt wirklich zu sagen, okay, was ist jetzt das Keyword oder der Themenkomplex von der Folge und das dann entsprechend aufzubereiten, damit es dann auch gefunden werden kann. Ne? Wenn man jetzt einfach nur so vor sich hin sabbelt und ich würde jetzt mal behaupten, die meisten Podcasts haben jetzt auch gar nicht unbedingt immer so dieses pro Episode dieses beherrschende Thema, sondern oft sind das ja auch einfach so Gespräche, die dann auch entstehen und wo die Leute einfach folgen, weil sie die Leute interessant finden, die den Podcast machen. Und das sich jetzt mit Suchmaschinenoptimierung zu vereinbaren, ist sehr, sehr schwer. Da würde ich halt auch eher sagen, man macht eben eine Landingpage zum Podcast, dann kann man sagen, hier SEO-Podcast ist ein interessantes Keyword, dazu hat man dann seine Landingpage, da kann man dann die ganzen Podcast-Player verlinken, wo man es überall findet und dann kann man sowas irgendwie mitnehmen, ne? Oder Wellness-Podcast oder Yoga-Podcast oder was auch immer, ne? Und dann hat man da wahrscheinlich schon einen Teil mit erledigt. Genau, okay, aber lasst uns mal zu dem sozusagen Hauptthema kommen, was uns hier zusammengebracht hat, das Thema, wie sexistisch ist Google eigentlich, oder wir haben es auch Gender-SEO genannt. Jolle, ich teile nochmal hier einen Tweet von dir, den du abgesetzt hast, schwupps, als Reaktion auf eine Frage von Florian Elbers, der John Müller gefragt hat, wie gendert man denn für SEO und das Beispiel Bäcker, Bäckerin und so weiter, die verschiedenen Genderschreibweisen. Leider, ich hatte auch noch mal den Florian gefragt, da hat der John Müller gar nicht darauf reagiert. Also es scheint vielleicht ein Tabuthema zu sein. Und du, Jolle, hattest ja auch noch mal hier nach diesem Talk mit dem Markus Tandler auf Clubhouse das sozusagen noch mal nach vorne geschoben und auch diesen Artikel von der T3N gezeigt, da können wir gleich mal zu springen, die auch sozusagen die These geäußert haben, wie frauenfeindlich ist der Google-Algorithmus eigentlich, weil natürlich diese verschiedenen Keywords, Friseur, Friseurin oder Arzt, Ärztin und so weiter schon zum Problem werden können. Und wo wir gerade bei den schönen Tabs sind, auch die Kollegen hier von Björn bei Searchmetrics haben dazu mal eine Studie gemacht über den Gender Bias im Fashion E-Commerce, also dass gewisse Keyword-Kombinationen schon ahnen lassen, was Google da für eine Zielgruppe, also männlich oder weiblich, sich hinter versteckt. Vielleicht, bevor wir uns da nochmal so ein paar Keyword-Beispiele anschauen, Jolle, wieso hat dich das Thema so getriggert in dem Podcast oder in dem Clubhouse-Talk?
Ja, ich wollte eigentlich still bleiben und dann hatte sich gleichzeitig eigentlich auch der Johann von den Wingman schon gemeldet. Und zwar, also es kam einfach eine Frage aus dem Publikum, wie denn jetzt eigentlich da alle Leute sozusagen auf der Bühne denken, wie Google mit Gender oder wie man eigentlich richtig für Google gendert, war, glaube ich, die Frage oder so. Und die Antwort erstmal war so ein bisschen pauschal, habe ich mir noch nicht großartig Gedanken drüber gemacht. Da, also nach dem Motto Artificial Intelligence, Machine Learning, Google wird das schon irgendwie rauskriegen, ne? Wird das schon irgendwie hinbekommen. Das, also Search Intent und das wird ja immer besser und natürliche Sprache. Und Das wird schon klappen, dass Google ganz gut versteht, dass, was weiß ich, die Zahnärztin auch der Zahnarzt ist und dass das irgendwie vergleichbar ist. Und dann wollte ich eigentlich ruhig bleiben, so, weil ich auch nicht immer die größte Lust habe, dann quasi so, ja, also die Gender-Tante zu sein, die jetzt irgendwie da unter den Jungs irgendwie aufräumt und sagt, jetzt denk doch nochmal nach oder ist das wirklich so deine Ansicht und so. Aber ich dachte mir, okay, so stehen lassen will ich das jetzt auch nicht. So dachte ich mir, ja, nee, also Google wird das schon rausfinden. Und dann hat Johann halt eigentlich die ganzen Punkte schon gemacht, dass das ein Riesenproblem ist. Also du hast gesagt, wir machen gleich nochmal ein paar Beispiele zum Suchvolumen. Es ist einfach, ne, dass eben Zahnarzt und Zahnärztin nicht dasselbe Suchvolumen hat. Und wenn ich jetzt eine Zahnarztpraxis habe, als Zahnärztin natürlich auch zu Zahnarzt in Hamburg in meinem Fall gefunden werden möchte. So. Und dann kam eben auch nochmal so ein bisschen dieses, naja, aber wenn ich jetzt gezielt nach Zahnärztin suche, dann will ich vielleicht auch tatsächlich, dass das eine Frau ist. So. Und das ist natürlich ja auch immer dieses Problem. Das sind dann sozusagen die gleichen Leute, die sagen, ja komm, leg dich wieder hin, du bist ja mitgemeint. Die sagen, nee, also wenn ich jetzt hier Zahnärztin google, dann will ich ja ganz explizit eine Frau haben. So. Und genau, also da gibt es einfach ein paar Probleme. Das eine ist, also ich hatte das ja sozusagen als SEO und Texterin in Hamburg halt das Problem auch, dass ich natürlich für Freelance und freie Texterin und freien Texter eben auch gefunden werden wollte in Hamburg. Und das ist halt witzigerweise auch ein Beispiel, was in dem Artikel von der T3N eben angesprochen wird. Da gibt es halt also die Nummer 1 Dame dort, verkauft sich halt eiskalt komplett über die Webseite als Texter in Hamburg. Und das ist auch texter-in.hamburg ist dann quasi auch die Domain, was halt den Charme hat, dass das sozusagen auch als Texterin gelesen werden könnte. So. Aber diese ganzen Trendzeichen, also die Frage war ja, wie gendert man richtig auf Google? Und das heißt, diese ganzen Genderschreibweisen mit einem Unterstrich, mit einem Sternchen, das funktioniert ja in einer Suchmaschine nicht. Also ein Minus wird einfach zusammen, ein Underscore wird zusammengelegt. Ich weiß nicht, so ein Sternchen ist ja eher so eine Art, mir fehlt das Wort, ne? Also hier nicht Freifahrtschein, sondern wie heißt es?
So ein Platzhalter, ne?
Ja, Platzhalter.
Eine Wildcard.
Eine Wildcard, genau. Jetzt bin ich schon wieder mental im Tennisturnier. Auf jeden Fall, Sternchen, ne, hat in der Suchmaschine einfach eine ganz andere Bedeutung. Du kannst damit nicht sagen, hier sind Männer und Frauen und alles dazwischen gemeint. So, das funktioniert halt einfach nicht. Und wie ich damit halt umgegangen bin, war halt natürlich in meinen Texten Varianten anzubieten. Also sowohl, ne, so nach dem Motto, Sie suchen einen freien Texter in Hamburg. Ja, Texte schreiben, das geht so. Und Texter und Texterinnen legen ja auch, also wenn zum Beispiel eine professionelle Texterin so und so agiert, also nehmen wir mal Christina, ist eine professionelle Texterin, die würde das Thema so angehen. Sagen wir mal, Achim ist auch ein Texter in Hamburg und so. Also, dass man einfach über den Text versucht, diese ganzen Varianten irgendwie anzubieten. Und das wird aber, da hat sich dann auch noch ein Kollege gemeldet, in dem Moment schwierig, wo das einmal Krankenschwester und Krankenpfleger sozusagen, das ja, also das sind dann zwei Varianten, die schon mal quasi im Berufstitel eigentlich das Geschlecht schon enthalten und halt auch für Krankenpfleger viel weniger Suchvolumen halt vorherrscht als für die Krankenpflegerin, für die Krankenschwester. Und das aber, also das Beispiel war, glaube ich, irgendwie Bürofachkraft oder sowas. Mhm. Dass das, wenn du mit so einer Fachkraft, das wäre sozusagen dann der korrekte bürokratische Name für diese Berufsgruppe. Aber wer jetzt sagt, ich suche irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die...
Sekretärin.
Ich weiß nicht, ob Sekretärin ist, glaube ich...
Bürokauffrau.
Genau, Kauffrau, ne? Bürokauffrau oder so. Das sind einfach unterschiedliche Wörter und ich denke mir, über Synonyme und Machine Learning kann Google da schon auch schlau draus werden und das grob in eine Richtung machen, aber es ist eben alles andere als identisch. Und der Axel hat halt auch nochmal angesprochen, Grüße an der Stelle, dass natürlich auch diese ganze Machine Learning einfach auf Modellen basiert, also historischen Daten, wo wir als Gesellschaft eben auch noch nicht besonders geübt darin sind, die unterschiedlichen Formen zu benutzen. So, und das heißt halt, dass das Datenmaterial, was da ist, so sich dann eben auch in die Zukunft verstärkt, indem dann Google besonders schlau ist, eben diese männlichen Formen zu finden. So. Und ja, genau, die Ausgangsthese, ach, habe ich noch nie drüber nachgedacht, Google wird das schon schaffen, war eben auch, da müssen wir halt als Gesellschaft das mehr benutzen. Da würde ich auch wieder zustimmen. Ne? Also das wäre jetzt sozusagen mein Ausweg da, möglichst viele Varianten in einem Text dann auch zu benutzen, aber möglichst natürlich jetzt nicht irgendwie so Klammer auf und Stack alle hintereinander und so weiter, Und zum anderen, dass man sich sowieso mehr Mühe gibt, eben alle Leute irgendwie anzusprechen. Und dann kommt das halt ganz natürlich auch in dem Text vor. Ist aber, ne, also wenn ich, sorry, voll der Monolog, ne? Aber wenn ich jetzt nur im Snippet Platz habe, dann wird es schon manchmal verrenkig so, ne? Da habe ich dann eben, da war ja der Vorschlag zu sagen, Zahnarztpraxis in Stadt oder sowas. Am besten mit Minus getrennt, damit es zwei Wörter sind für Google. Und dann sagst du eben Zahnärztin, Frau Doktor, bla bla bla. Und da hast du dann den Namen sozusagen. Dann hättest du das alles abgefrühstückt. Aber wenn du gar nicht jetzt von dir sprichst, sondern einfach nur das ein bisschen generischer machen willst, dann ist es schon, dann kommt man schon ins Stocken, wenn man sozusagen im Title eine Variante hat und in der Description dann eine andere. Ist natürlich eine gute Lösung, das irgendwie unterzubringen. Aber manchmal denkt man sich auch, okay, ich habe hier auf einmal ein ganz anderes Kapitel im Buch aufgeschlagen. So, wo bin ich hier? Das fließt halt nicht natürlich. So. Ist nicht so leicht. Also, ja, komplex.
Wir haben ja bei Searchmetrics dazu mal eine Studie tatsächlich gemacht. Ich kann mal kurz meinen Bildschirm teilen. Können wir mal da reinspringen. Und ich habe auch mal einen Podcast bei SEOpresso mit der Verfasserin oder mit der Tina Lange gemacht, die Studie zusammen mit Karl Kleinschmidt, Consultant von Searchmetrics aus den USA gemacht hat. Und die haben halt herausgefunden, basierend auf einem Keyword-Set von, ich glaube, 36.000 Keywords, genau hier, 36.000 geschlechtsneutrale Keywords im Bereich Fashion mit einem Suchvolumen von insgesamt 23 Millionen Suchanfragen. Und die haben herausgefunden, dass fast jedes vierte geschlechtsneutrale Suchwort im Fashion-Bereich halt genderspezifisch von Google ausgespielt wird. Und es gab am Beispiel Schuhe zum Beispiel, dass dann Schuhe eher für Frauen, glaube ich, ausgespielt werden als für Männer. Und ein ganz konkretes Beispiel, wo das auch so ein Fall ist, ist zum Beispiel Gürtel Leder versus Gürtel Schwarz. Entschuldigung, Gürtel modisch versus Gürtel schwarz. Bei modisch, das sind so Wörter, wo Google dann wohl davon ausgeht, dass das nur Frauen suchen und Gürtel schwarz eher etwas, wo nur Männer danach suchen. Super interessante Studie, die oder kleine Case Study, die Tina und Karl da gemacht haben, kann ich hier jedem empfehlen, da einmal durchzugucken. Und was sie halt auch herausgefunden haben, ist hier 19% der SERP zu neutralen Suchbegriffen sind als geschlechtsspezifisch identifiziert worden. Das heißt, für neutrale Suchbegriffe wie zum Beispiel Schuhe, Pyjama oder Jeans wurden überwiegend Shopseiten entweder nur für Frauen oder nur für Männer angezeigt. Und 12% davon waren dann nur für Frauen und 4% nur für Männer bei den geschlechtsspezifischen. Also super interessantes Thema und unterstreicht das ja nochmal, was du auch sagst. Und hier gibt es nochmal eine schöne Pie-Chart zu den Themen, zu dem Suchvolumen, monatlich Suchvolumen von Jeans, Männer versus Jeans, Damen. Und hier siehst du, dass halt Frauen viel öfter nach Jeans suchen als Männer. Und deswegen geht Google eher davon aus, wenn jemand nach Jeans sucht, ist es eher eine Frau und deshalb dann auch geschlechterspezifisch sozusagen eine SERP ausspielt, obwohl eigentlich der Suchbegriff Jeans komplett neutral ist im Geschlecht.
Ja, vielleicht kannst du ja nochmal diese Keywords zeigen. Wir hatten ja da das Zahnarztbeispiel, wenn man sich das mal anguckt vom Suchvolumen her, Zahnarzt versus Zahnärztin.
Genau, hier bei Zahnarzt, wenn man das bei SearchMetrics mal in die Keyword Discovery eingibt, haben wir ein Suchvolumen von 358 oder bummelig 359.000 und wenn wir das Zahnärztin suchen, ich muss hier ein bisschen runterscrollen, dann sind wir bei 4.429.
Ist auch witzig, dass mehr Leute nach Zahnärztin München suchen, als nach Zahnärztin allgemein, ne? Was ist denn da los? Das
zeigt auch, dass die Münchner auf jeden Fall
haben auch einen Bias.
Ja. Und das gleiche Ding hast du auch mit Krankenschwester versus Krankenpfleger, ne? Mhm. Was glaubt ihr, was hat mehr Suchvolumen, Krankenschwester oder Krankenpfleger?
Krankenschwester.
Krankenschwester 22.149 und Krankenpfleger 9.313.
Ist schon ein Unterschied, ne? Also ich glaube, es ist auch wahrscheinlich auch sehr schwierig, weil der gesellschaftliche Wille ist ja im Prinzip, das so ein bisschen gleichzustellen. Aber man sieht ganz schön in diesen Zahlen und wie dann auch die Maschinen damit umgehen, dass es ja in der Realität halt leider noch nicht so ist, ne? Und das ist, glaube ich, ein ziemlicher Spagat dazwischen, was ist jetzt sozusagen politisch korrekt und was möchte man eigentlich als Gesellschaft erzielen? Und was ist in der Gesellschaft aber irgendwo fundamental noch verankert und dadurch passen sich natürlich auch die Suchergebnisse an, ne? Weil im Prinzip, wenn Google jetzt bei den Jeans immer nur Männer-Jeans zeigen würde, aber eben tatsächlich primär Frauen nach Jeans suchen würden, dann würden sie ja auch eine schlechtere Sucherfahrung quasi für die Mehrzahl der Suchenden dort bieten, als wenn sie es eben dann so hinbiegen, dass es eben eher Frauen bedient als Männer. Also ich glaube, das ist eine sehr, 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 sehr herausfordernde Thematik. Die Job Descriptions oder Jobbezeichnungen sind so der Anfang. Ja, da hängt man jetzt einfach immer in Klammern MWD dahinter. Ja, wir sind ja noch gar nicht so weit, dass wir jetzt noch über divers sprechen hier, sondern wir sind ja auch immer noch quasi im letzten Jahrhundert, wo wir noch über Männlein und Weiblein sprechen. Also ich glaube, es ist wirklich eine große Herausforderung für die Suchmaschine, die eben einerseits die Nutzer optimal bedienen will und andererseits dann vielleicht solchen gesellschaftlichen Richtungen oder Wünschen auch entsprechen muss. Ne?
Klar, also ich finde, du hast jetzt eigentlich nochmal zwei Themen so angerissen. Das eine ist, ich glaube, wenn jetzt immer die Frauen die Jeans für Männer dann sehen und dann ins Refinement gehen, also nochmal nachsteuern bei der Suche und dann eben Longtail eingeben, was weiß ich, Frauen oder so, was sie dann konkreter wollen. Das sind ja auch Daten, die Google dann nimmt und sagen, okay, wenn hier halt in 80% der Fälle immer nachgesteuert wird, so nein, die für Frauen bitte, dann ist das ja für mich auch völlig logisch und okay, dass Google das dann so verwendet, ne, und ausgibt. Es ist nur einfach tricky, wenn du mit Überschriften arbeitest und so. Ne? Also wie gesagt, wenn du ein Contentstück hast, wo du ein paar Zeilen Platz hast, ist das alles zu lösen. So. Aber wenn du dich dann wirklich auf das, ne, was ist der Titel und so, auf diese eine Sache, was haben wir hier für eine Stellenausschreibung, wir wollen irgendwie Mädels motivieren, in die Tech-Berufe reinzugehen. Wie erreichen wir das? Und da gibt es ja auch Studien dazu, dass wenn du sozusagen, was weiß ich, Programmierer, Klammer auf, MWD dazu machst, dass sich dann halt weniger Frauen bewerben, als wenn du hinschreiben würdest, Programmiererin. Weil dann ist so richtig so, oh, also wie vorhin mit der Zahnärztin, so, ah, okay, ich bin echt gemeint. Das ist jetzt hier nicht nur so, Klammer auf, Fußnote, irgendwo auf Seite 4 kannst du nochmal nachlesen. Du dürftest schon auch kommen, wir würden uns nicht dagegen wehren. Das eine ist sozusagen, wie du das legal hinbekommst und sagst, nee, wirklich, okay, alle sind gemeint. Das andere ist aber, wie du es tatsächlich jetzt empirisch hinbekommst, dass tatsächlich viele Frauen dann Bock haben. Und da denke ich mir manchmal, wenn man jetzt wirklich dafür steht, dass man jetzt sagt, wenn man will einen Job irgendwie mit einer Frau besetzen, dass man es einfach mal umdreht und pusht oder dass man einfach zwei Anzeigen schaltet, ne? Dass man in dem einen wirklich auf die Frau geht komplett, auf den anderen auf den Mann, also gerne trotzdem mit, Klammer auf, MWD jeweils dahinter, aber dass dann halt einfach sich vielleicht auch über soziale Netzwerke dann eben die Stellenanzeige für Frauen tatsächlich mehr unter den Mädels sozusagen verbreitet und die sich dann eben eher angesprochen fühlen, als das sozusagen einmal in so einem relativ technokratischen, wie kürze ich das ab, Klammer auf, Klammer zu, Text irgendwie abzuhandeln.
Ja, also ich glaube, ist auch ein Thema, was wir drei hier wahrscheinlich heute nicht lösen können. Ich finde es aber überhaupt interessant, da mal nochmal mehr drüber nachzudenken und auch einfach die Aufmerksamkeit da nochmal hinzulenken. Ne? Ich meine, wir sind ja immer sehr Keyword-Recherche-lastig in der Suchmaschinenoptimierung und klar, wenn wir Texter versus Texterin als Keyword auswählen müssten, würden wir alle auf Texter gehen oder Zahnarzt. Aber was das dann vielleicht für Implikationen noch darüber hinaus hat, sollte man sich auf jeden Fall Gedanken zu machen.
Nee, ich finde auch, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass Google das so macht. Ich hätte sie eigentlich schon als viel schlauer erwartet, das irgendwie zu dann besseren Filter für zu haben oder auch anhand der Browserdaten in Chrome oder anhand von der Historie, der Suchhistorie, dass die da schon auch, man sagt ja auch immer, dass die SERPs teilweise personalisiert sind, dass man dann die SERP personalisiert und dann auch wirklich Frauen anzeigt und Männern. Das überrascht mich schon ein bisschen und zeigt halt, das hat ja auch die Studie von Tina und Karl gezeigt, dass Shops nach wie vor halt in Meta-Titles und mit einer klaren Strukturierung auf der Webseite, das ist für Männer, das ist für Frauen, im Meta-Title für Frauen, für Männer und so weiter arbeiten müssen, dass Google das auch aufnehmen kann und korrekt ausspielen kann. Und wie gesagt, ich hätte gedacht, dass Google da schon ein bisschen weiter ist.
Ja, vielleicht könnte es auch Sinn machen, in Zukunft einfach für solche Stellen auch zwei Stellenausschreibungen zu haben. Ja, einmal die Programmiererin und einmal der Programmierer. und dann kann man beides vielleicht erreichen. Ja, Jolle, sehr schön, dass wir hier mal ein bisschen länger quatschen konnten und das Thema nochmal so ankratzen und vielleicht nochmal so ein bisschen die Spitze des Eisbergs hier ein bisschen in die SEO-Szene tragen konnten. Hast du noch was du loswerden willst zum Schluss?
Nö, vielen Dank in die Runde. Also hat Spaß gemacht. Danke für die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Ich hoffe aber ganz inständig, dass das sozusagen nicht auf ewig so die einzelnen Themen sind. Also finales Schlusswort wäre da vielleicht, wäre total schön und war ja in dem Fall auf Clubhouse durch Johann Hülsen von Hülsen, jetzt habe ich fast den Titel weggelassen, auch so, dass ich es sozusagen eigentlich gar nicht mehr hätte sagen müssen, weil er es schon gemacht hat. Und das freut mich dann eigentlich am meisten. Also wenn man nicht sagt, hey, okay, jetzt holen wir ein Mädel in die Runde, dann soll die also so nach Gerhard Schröder irgendwie so Soziales und Gedöns irgendwie nochmal kurz abspulen oder so. Finde ich schon cool, wenn ich da noch ein paar Mitstreiter habe und in dem Fall auch absichtlich männliche Form.
Ja, cool, dann vielen Dank an euch beide. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran zu abonnieren bei SEO Driven und bei SEO Presso natürlich. Und gebt sozusagen, fragt bei der Jolle mal auf LinkedIn oder Twitter an. Dementsprechend viel Spaß und ja, bis demnächst. Ciao, ciao.
Dankeschön.
Ciao, tschüss. Danke.